السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Wir sehen heutzutage, dass in der westlichen Welt und der fortgeschrittenen Welt die rechtsextremen Parteien, die nationalistischen Parteien und Politiker Fortschritte machen und sehr populär werden und ihre Wichtigkeit und ihr Einfluss wächst. Auch die Analytiker haben dazu vieles geschrieben, vor allem, dass die linksliberalen Regierungen oder diejenigen, die in ihrer Immigrationspolitik keine Härte walten lassen, dass aufgrund ihrer linksliberalen Politik dies alles passieren würde und es auch andere Gründe dafür gäbe. Aber letzten Endes sind die Muslime verantwortlich und werden verantwortlich gemacht für dieses Thema. Und man sagt, dass die Muslime daran gehindert werden sollten, in diese Länder zu kommen, weil sie sich nicht mit uns integrieren, in uns integrieren können und weil sie sich isolieren und weil die Leute meinen, dass sie ihrem extremistischen Glauben, also dem Islam, folgen würden. Und es gibt Menschen, die sagen, dass diese Menschen, die Muslime, wenn sie hier bleiben möchten, dann müssen sie ihre Werte und ihre Religion beiseite legen und unsere Werte und unsere Lebensart akzeptieren und annehmen. Und wenn sie dies nicht tun, dann bedeutet es für diese Menschen, dass die Muslime sich nicht integrieren möchten. Und wenn sie ihre Individualität und ihre Identität wahren möchten, die Muslime, dann bedeutet es für solche Menschen, dass diese Muslime für unser Land gefährlich sind oder gefährlich sein können. Das sind absurde und lügnerische Aussagen. Die Minarette der Moscheen seien eine Gefahr für uns. Die Kopftücher der Frauen seien eine Gefahr für uns. Dass die Frauen den Männern die Hand nicht geben oder die Männer, muslimischen Männer, den Frauen die Hand nicht geben, sei eine Gefahr für uns. Hier in Großbritannien gibt es vielleicht nur eine Handvoll Politiker, die etwas Ähnliches sagen, aber in den anderen Ländern wird viel mehr darüber gesprochen und jeden Tag kommen Kommentare und Aussprüche von Politikern dazu und sie führen das Argument an und sagen, dass die Muslime für uns eine Gefahr sind. Der Beweis dafür ist, dass in den muslimischen Ländern der Extremismus und die Gesetzeslosigkeit vorherrschen. Und auch in unseren Ländern sind es Muslime, die terroristische Angriffe in unseren Ländern durchführen. Alles, was sie über den Islam sagen, feindlich gesinnt sagen, auf der einen Seite. Aber wie bedauernswert ist es, dass es stimmt, dass in den islamischen Ländern Extremismus herrscht und auch hier Terror herrscht, der von dort ausgeht. Das ist bedauernswert. Dieser Vorwurf wurde auch seitens der Muslime in ihre Hände gelegt, wie ich bereits gesagt habe, denn in den muslimischen Ländern gibt es in der Tat Terrorismus, Extremismus und es gibt auch Terroranschläge, die in diesen Ländern passieren. Was die terroristischen Gruppierungen angeht und die Rebellen in den muslimischen Ländern, wer sie bewaffnet, nämlich der Westen, die westlichen Länder sind es, die sie bewaffnen, und um ihre Zwecke zu erreichen und gegen ihren Argwohn gegen den Islam kundzutun, gibt es Mächte, die sehr schlau dies geplant haben, dass solche Organisationen rekrutiert worden sind. Auf der einen Seite werden die Regierungen insgeheim beraten und auf der anderen Seite werden die Rebellen auf die eine oder andere Art und Weise unterstützt. Ihnen wird Hilfe angeboten. Wenn diese Hilfe und Unterstützung nicht wäre, dann würde keine Gruppierung und Regierung so lange kämpfen können, so lange mithalten können. Es ist sehr bedauernswert, dass immer, wenn Muslime Schaden erlitten haben, es ihre eigenen Taten und ihre Pläne, ihre üblen Pläne es waren und die Vernachlässigung ihrer Pflichten und das Eigeninteresse und Ego, was sie dem Gemeinwohl des Volkes vorziehen. Das sind Dinge, die dazu führen. Sie haben die islamische Lehre vergessen und ihr Ziel der islamischen Lehre überhaupt nicht vor Augen. Statt sich spirituell zu erziehen und zu verbessern und Allah und seinen Gesandten, die Gebote Allahs und seines Gesandten zu befolgen, haben sie die Leidenschaften der Welt, ihr Eigeninteresse, das Interesse der Politiker und auch das Ego der Ulama in den Augen. Und die Ulama, die Gelehrten, sogenannten Gelehrten, haben ihre Gemeinschaft noch mehr in Richtung Finsternis und Dunkelheit bewegt und ihre Rolle dahingehend gespielt, dass sie dies unter dem Deckmantel des Glaubens führen, statt sich mit der Lage, mit dem Zustand dieser Zeit zu beschäftigen und die Versprechen Gottes vor Augen zu halten und die Bedürfnisse dieser Zeit vor Augen zu haben, statt zu schauen, dass wir in dieser Situation jene Person aufsuchen sollten, über die Gott bereits gesagt hatte, dass diese Person kommen wird und den Glauben vom sieben Gestirn wieder zurückholen wird und den Zustand des Islams und den Glauben der Muslime wieder etablieren wird. Sie haben dies völlig außer Acht gelassen, ignoriert und sogar diesen Menschen, der von Gott geschickt wurde, gesandt wurde, haben sie bekämpft. Sie sind zu seinem Gegner aufgestiegen und auch in den muslimischen Ländern haben sie in verschiedenen Ländern gegen ihn propagiert, mit Argwohn, mit Feindschaft. Und diese Feindschaft hat einen Höhepunkt erlangt. Allah hat diesen Menschen geschickt gemäß seinem Versprechen und diese Menschen haben auch seine Anhänger verfolgt, Unrecht gegen sie begangen. In Pakistan wurde dies alles sogar von Gesetz und Recht bestätigt und unterstützt und dies passiert schon seit Jahrzehnten dort. Auch in einigen anderen islamischen Ländern geschieht dies aufgrund der Furcht vor den Mullahs und vor den unrechttuenden Politikern und einflussreichen Menschen. Und dort müssen die Ahmadis Unrecht erfahren, Leid erfahren. Es gibt Länder, wo es auch besser ist und besser wird. Möge Allah schnell uns segnen und die Ahmadis beschützen. Aber heutzutage in Algerien wächst dieses Unrecht, diese Tyrannei. Die Polizei nimmt Ahmadis fest. Gerichte entscheiden nach ihrem eigenen Gutdünken und nehmen Ahmadis fest. Es gibt Ahmadis, die für 1 bis 3 Jahre im Gefängnis sind, nur weil sie gesagt haben, wir glauben an den Imam der Zeit. Und sie glauben an ihn, weil sie sagen, dass Allah und sein Gesandter, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uns dies gelehrt haben. Diese Menschen, die im Gefängnis sind, die bestraft worden sind oder die auf ihre Strafe warten und in Untersuchungshaft sind oder diejenigen, die festgenommen worden sind, das sind mehr als 200 Menschen und alle haben trotz dieser Härten gesagt, dass sie mit jeglicher Härte gegen uns vorgehen können, wie sie möchten. Wir werden unseren Glauben nicht verlassen. Wenn ein Ahmadi sagt, dass ich Allah und seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, folgen möchte, jedem Gebot folgen möchte und diesen den Vorzug gewähren möchte über alle anderen Dinge und ich bin bereit, dafür jegliches Opfer zu erbringen, dann kann einem solchen Ahmadi niemand einen solchen Ahmadi von seinem Glauben abbringen. Aber diese Menschen, die Tyrannei begehen und im Namen des Islams und im Namen Allahs und des heiligen Propheten dieses Unrecht begehen und diese Tyrannei begehen. Sie mögen wissen, dass Allah sieht, was mit denjenigen passiert, denen Unrecht widerfährt. Und ihre Gebete erreichen Gott. Wenn sein Gericht entscheiden wird, dann werden diese unrechttuenden Tyrannen weder in dieser Welt noch im Jenseits einen Helfer finden. Sie sollten sich fürchten vor dem Schicksal und vor der Vorherbestimmung Gottes. Und statt gegen die Ahmadis Unrecht zu tun, sollen diese Menschen auf ihren Zustand schauen, auf ihren eigenen inneren Zustand und schauen, wie sehr sie den Islam, den Namen des Islams in den Dreck ziehen. War das der Sinn und Zweck ihres Lebens, den Allah ihnen gesagt hat? Wenn sie einen Schmerz für den Islam besitzen würden, hinter deren Unheil und hinter deren Edikten und Fatwas das Eigeninteresse steckt und hinter denen auch die Richter und Politiker herlaufen, dann, wenn in einem solchen Zustand des Islams, wo von allen Seiten gegen den Islam vorgegangen wird, Vorwürfe gemacht werden, falls sie sich versammelt hätten, die Ulema, die Gelehrten, und darüber nachgedacht hätten, dass Allah doch versprochen hat, dass der Islam sich auf der ganzen Welt verbreiten wird. Aber hier passiert ganz etwas anderes. Wegen diesen unseren Handlungen wird der Name des Islams in den Dreck gezogen. Was ist denn der Grund dafür? Wird denn etwa durch die terroristischen Organisationen und Extremisten der Islam verbreitet werden? Hat Allah dies etwa prophezeit gehabt, dass ihr durch Tod und Mord den Islam verbreiten sollt? Hat der Islam keine Argumente und Beweise, durch die er verbreitet werden kann? Ist es nur das Schwert, das übrig geblieben ist? Und ist es nur das Unrecht gegenüber anderen Religionen und Kindern und Älteren anderer Religionen und Glaubensrichtungen und Gruppierungen und Frauen und Kinder, die getötet werden, wird dadurch etwa dem Islam gedient werden? Wenn das ihre Denkweise ist, und die meisten Gelehrten denken auf diese extremistische Art und Weise, und es ihre Taten zeigen, dass dies ihre Denkweise ist, dann sind das die Menschen, die ungehorsam sind gegenüber Allah und den Geboten seines Propheten. Sie werden nicht Erfolg haben. Solche Handlungen werden nur dazu führen, dass Gott sie sich annehmen wird und sich um sie kümmern wird. Im Namen des Islams handeln sie gegen die Ahmadis und sind stolz auf ihre Macht und ihre Regierung und ihre Herrschaft und denken, dass sie Erfolg haben und dass sie erfolgreich sind. Sie sollten wissen, dass sie eines Tages vor Gott treten werden und dort werden sie antworten müssen, was sie getan haben. Auch der Zustand der Muslime ist sehr eigenartig heute. Auf der einen Seite gibt es diese selbsternannten Mullahs, und Extremisten, die überall im Namen des Islams Schrecken und Unheil verbreiten gegenüber Muslimen und Nichtmuslimen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die als Reaktion oder aufgrund von Materialismus und dem westlichen Einfluss ihren Glauben ablegen, statt voller Vertrauen die islamische Lehre hochzuhalten, fürchten sie sich oder wollen damit nichts zu tun haben. Falls diese Lehre zu verbreiten und die Schönheit dieser Lehre zu preisen und sich gegen die materialistisch gesinnten Personen damit aufzuwenden, folgen sie diesen materialistischen Menschen und suchen Einwände, suchen Vorwände, dass diese islamischen Gebote nicht dies und jenes bedeuten. Die Furcht vor der Welt schlägt in ihren Herzen höher als die Furcht vor Gott. Genauso gibt es Politiker, die vielleicht nicht mit den Maulvis übereinstimmen, aber sie haben Angst, ihren Stuhl zu verlieren, ihre Position zu verlieren und haben Angst vor den Maulvis. Sie haben zwar mit dem Glauben nichts zu tun, haben Angst, sind feige und wollen ihre weltlichen Ziele erreichen und bleiben ruhig, wenn so etwas passiert. Unter den Muslimen. Jede Gruppierung, die den Gesandten Gottes abgelehnt hat, solche Gruppierung ist ungehorsam gegenüber Allah und den Geboten seines Propheten. Ob dies im Namen der Religion passiert, indem man sein Geschäft im Namen der Religion führen möchte, wie die Maulvis dies tun. Sie werfen dem verheißenen Messias al-Islam vor, dass er, Gott bewahre, mit seinem Anspruch der Messias und Mahdi zu sein, ein Geschäft aufgemacht habe. Aber in der Tat sind diese Menschen es, die ihr Brot damit verdienen, ihr Geschäft damit machen, indem sie Feinde des verheißenen Messias geworden sind und das zu ihrem Zweck des Geschäftes gemacht haben. Sie haben keine Argumente, sie haben keine Beweise. Und schauen Sie, dass Sie diese Menschen nur beschimpfen. Wie dem auch sei, diese Gruppierung, die entweder Geschäfte führt im Namen des Glaubens, oder es gibt die Gruppierung, die den Glauben völlig außer Acht lässt und die Welt vorzieht, die weltlichen Dinge vorzieht. Alle diese Menschen sind nur nach dem Namen Muslime. Sie haben mit der wahren islamischen Lehre nichts zu tun. In einem solchen Zustand müssen die Ahmadis darüber nachdenken, dass sie doch an den Imam der Zeit geglaubt haben und deswegen auf ihren Schultern eine große Verantwortung lastet. Die Feinde werden Unrecht gegen sie begehen. Und diese Menschen, die sich vom Glauben entfernt haben, die Gott leugnen, auch sie werden gegen uns sein und Feindschaft gegen uns sehen, wenn wir ihren Aufrufen nach Freiheit und den Dingen, die sie machen, entgegen etwas sagen, die Gesetze, die sie machen. Diese alle Menschen werden gegen uns sein. Müssen wir in einem solchen Zustand, dürfen wir in einem solchen Zustand ruhig bleiben, voller Angst? Sollen wir denn Schwäche zeigen im Glauben und einfach ihnen folgen und nichts tun? Wenn wir dies machen wollen, dann hat es uns nichts gebracht, dass wir den Treueeid an der Hand des verheißenen Messias al-Islam geleistet haben. Der verheißene Messias al-Islam ist gekommen und hat uns gesagt, dass ihr den Geboten Gottes folgen solltet und den Geboten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen solltet. Ihr sollt euren Glauben nicht verlieren, aber ihr sollt auch nicht Unheil stiften. Und ihr sollt auch vor Augen haben, dass ihr die Botschaft Gottes der Welt präsentieren sollt, damit das Tawhid, die Einheit Gottes, etabliert werden möge und die Lehre des Islams in der Welt verbreitet werde und die meisten Menschen von der Lehre des Islams überzeugt werden. Dafür hat der verheißene Messias al-Islam gesagt, dass Gott uns Recht geleitet hat im Heiligen Koran und ihr sollt dieser Rechtleitung folgen. Und diese Rechtleitung lautet: Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mauizatil hasana. Wajadilhum billati hiya ahsan. Das heißt, ihr sollt zum Weg eures Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung rufen und sollt mit dem besten Argument gegen sie streiten, was das beste Argument ist. Die Schönheit der islamischen Lehre ist die Essenz des Tabligh, die Weisheit der islamischen Gebote aufzuzeigen, mit Beweisen, mit Argumenten. Das ist die Art und Weise und nicht so, wie die sogenannten Ulama und die Extremisten dies heute tun. Mit dem Schwert hat Allah nirgendwo geboten, den Islam zu verbreiten. Und die weltlich gesinnten Länder und Regierungen auch unter ihnen gibt es Dinge, die sich etabliert haben oder Dinge, die vom Gesetz geschützt werden, was nicht vom von der Religion, vom Islam unterstützt wird. Das sind Dinge, die unmoralisch sind, die Sünden sind sogar. Über solche Dinge, wenn wir sprechen möchten und die anderen voller Zorn sind und es ihnen nicht gefällt, dann kann man temporär diese Sitzung verlassen, grüßen. Das ist Hikmat, das ist Weisheit, dass man grüßt und aufsteht und weggeht. Aber es kann nicht sein, dass wir, nur wenn ein Gesetz entstanden ist oder die anderen etwas anderer Meinung sind, dass wir ihnen zustimmen. Zustimmung ist nicht erlaubt, wenn dies gegen die Lehren des Islams ist. Wenn wir aufgrund der Furcht vor der Welt zustimmen, dann ist dies falsch. Und wir beteiligen uns an dieser Sünde. Der verheißene Messias, Lassat Islam, sagt in dem Vers, Jadilhum Ya Billati Ya Asan, bedeutet nicht, dass wir so sehr weich werden sollen, dass wir, und Hikmat bedeutet nicht, dass wir Angst haben sollen und die Wahrheit vertuschen sollen, sondern wir sollen die Wahrheit ohne Streit und ohne Krieg, ohne Unheil verteidigen. Und wir sollen aber die Wahrheit aussprechen und dies auch sagen. Ein Gläubiger sollte immer darauf achten, dass es einen Unterschied zwischen Feigheit und Hikmat gibt, zwischen Feigheit und Weisheit. Die Gebote des Islams, das, was der Islam verbietet, werden wir immer als falsch bezeichnen. Und wir werden solche Dinge auch niemals als richtig bezeichnen, die verboten sind. Genauso ist es für uns wichtig, dass wir das Gesetz nicht in die Hand nehmen und dagegen ankämpfen oder Gewalt ausüben. Der verheißene Messias, der Islam, sagt, indem er das erklärt, diesen Vers, und sagt, wenn du mit jemandem argumentierst, dann sollst du dies mit Beweisen und mit Zivilisation und mit Respekt tun. Es ist aber richtig, dass es Unwissende in dieser Zeit gibt, unwissende Maulvis, die glauben, dass Dschihad und das Schwert die Mittel sind, durch die man den Islam verbreiten kann und dafür belohnt werden wird. Und sie wollen ein heuchlerisches Leben führen, aber sie machen einen großen Fehler. Und aufgrund dieses Fehlers, den sie tun, kann man nicht das Buch Gottes, das Wort Gottes verantwortlich machen. Das heißt nicht, dass das Buch Gottes dafür verantwortlich ist, wenn sie dies tun oder sagen. Der verheißene Messias sagt weiter, die Wahrheiten brauchen keinen Zwang. Denn Zwang bedeutet, dass die spirituellen Argumente schwach sind. Jener Gott, der seinen heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dieser Offenbarung gesegnet hat, nämlich habe Geduld, zeige Geduld, so groß wie die standhaften Propheten. Das heißt, du sollst mehr Geduld zeigen als alle anderen Propheten zusammen. Dann hat Allah gesagt, La ikraha fid din, es gibt keinen Zwang im Glauben. Dann sagt Allah, Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Das heißt, rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung. Ihr sollt nicht mit Härte, sondern mit Argumenten diskutieren. Dann sagt Allah weiter, wal qasimin al reza wal afina al nas. Das heißt, die Gläubigen sind diejenigen, die ihren Zorn unterdrücken, ihre Wut unterdrücken und verzeihen denjenigen, die Unrecht tun und die Absurdes nicht mit Absurdem beantworten. Kann ein solcher Gott denn lehren, dass ihr diejenigen, die eurem Glauben nicht folgen, töten sollt und sie ausrauben sollt und ihre Häuser leer räumen sollt? Der Islam, gemäß dem Gebot Gottes, sagt nur, dass diejenigen, die aufgrund von Unrecht, die unrechtmäßig das Schwert erhoben haben und gekämpft haben, dass man sich gegen sie verteidigt hat und sie deswegen bekämpft hat. Wo steht es denn, dass ihr mit dem Schwert die Ungläubigen bekämpfen sollt? Das sind die unwissenden Molvis und die Priester, die daran glauben, entweder die Unwissenden und die Molvis sagen dies, oder die Priester, die gegen den Islam diese Dinge vorwerfen, sagen dies. Das ist die wahre Lehre des Islams, die von anderen Muslimen nicht gefolgt wird. Vielleicht haben sie kein Interesse daran, sich mit der wahren Lehre des Islams zu beschäftigen und diese zu verbreiten. Oder wie der Verheißene Messias al-Islam gesagt hat, sie sind Unwissende, Jahil Mullahs, die ignorante Mullahs. Wir müssen diese Lehre sowohl unter den Muslimen als auch unter den Nichtmuslimen verbreiten. Deswegen sollten sie in ihrem Wirkungsbereich, jeder Ahmadi sollte in seinem Wirkungsbereich sich dahingehend bemühen. Denn wenn sie vorher sich versteckt hatten und heuchlerisch waren, die Menschen, aber an die extremistische Lehre des Islams geglaubt haben, dann gibt es heute Gruppierungen. Früher war es heuchlerisch und versteckt, und heute gibt es Gruppierungen, die dies offen sagen. Und Muslime bekämpfen sogar Muslime, nicht nur Nicht-Muslime, und beschädigen den Namen des Islams. Gegen die Ahmadis sind sie alle sowieso. Aber auch die eine Gruppierung bekämpft die andere Gruppierung, das eine Land bekämpft das andere Land und tötet die Menschen. In einem solchen Zustand ist die Aufgabe der Ahmadis gewachsen. Die Verantwortung der Ahmadis ist gewachsen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ihr sollt wissen, derjenige, der mit Härte agiert und zornig wird, er kann durch seine Zunge nichts sagen, was voller Weisheit ist. Sein Herz wird nicht mit Weisheit gefüllt sein. Er verlässt seine seinen Segen, und solche Lippen werden nicht gesegnet, und Hikmat und Unwissenheit können nicht zusammenkommen. Diejenigen, die zornig sind und schnell in Aufregung und Aufwallung geraten, können nicht mit Vernunft nachdenken, und sie haben in keinem Bereich Erfolg. Der unkontrollierte Zorn ist wie ein Wahnsinn, und man kann wahnsinnig werden, wenn man dies tut. Und dann kann man nichts sagen, was der Vernunft entspringt. Und das ist es, was wir auch beobachten können. Die Maulvis zeigen überall auf der Welt dieses Beispiel gegen uns. Und dieses Beispiel schädigt auch den Ruf des Islams. Wenn wir Tabligh machen und die schöne Lehre des Islams der Welt zeigen, dann gibt es anti-islamische Kräfte, die immer antworten und sagen, ihr möget vielleicht friedvoll sein, aber die Muslime glauben gar nicht daran, dass ihr Muslime seid. Deswegen könnt ihr den Islam nicht repräsentieren. In einem solchen Zustand sind unsere Verantwortungen gewachsen, und jeder Ahmadi sollte in dieser Hinsicht seine Verantwortung verstehen und sich seiner Verantwortung bewusst werden, dass jede seiner Taten ein Beispiel des Islams sein muss. Auch wenn er kein Tabligh macht, muss zumindest sein Wort und seine Tat solche sein, die die Botschaft des Islams verbreitet. Dann hat Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu uns für das Tabligh etwas gelehrt, und wir sollten diese Weisheit auch vor Augen führen. Hazrat Ali sagte, es gibt Wünsche im Herzen, und die Herzen möchten zuhören, Und es gibt Zustände, wo die Herzen nicht zuhören. Der Mensch ist mal bereit zuzuhören und mal ist er bereit, nicht bereit zuzuhören. Deswegen sollt ihr die Herzen der Menschen aufsuchen in einem Zustand, in einer Lage, wo sie zuhören können. Und dementsprechend sollt ihr sie aufsuchen. Wenn sie bereit sind zuzuhören, sollt ihr etwas sagen. Wir sollten diese Weisheit, diese Vorgehensweise vor Augen halten. Der verheißene Messias, Lassatu Aslam, hat gesagt, ihr sollt nachdenken, wenn ihr redet, und so wenig wie möglich reden. Sinnlos zu diskutieren und zu debattieren bringt überhaupt nichts. Ihr sollt also etwas Kleines und Kurzes sagen, was die Herzen und die Ohren erreicht. Und wenn ihr wieder Zeit findet, sollt ihr wieder etwas sagen. Das alles kann nur passieren, wenn man richtige Kontakte pflegt. Im Namen, unter dem Deckmantel der Freiheit, das Gesetz Gottes zu brechen und im Namen der Freiheit unmoralische Dinge zu tun. Und das ist das, was die antireligiösen Kräfte versuchen, die religionsfeindlichen Kräfte. Wir sollten durch ständige Kontakte und Versuche und Anstrengungen diese Gedanken widerlegen. In Australien gibt es eine Gruppe von Menschen, die so weit ist in ihrer Islamfeindschaft, dass wenn Muslime Frauen die Hand nicht geben oder Frauen Männern die Hand nicht geben, dann sagt diese Gruppierung, dass diese Menschen aus dem Land verwiesen werden sollen. Wir sollten in unserem Bewirkungsbereich, jeder Ahmadi sollte dahingehend arbeiten, dass dies widerlegt wird. Oder das Problem des Kopftuchs, des Hijab. Einige Menschen sind gegen das Kopftuch oder sind gegen Minarette der Moscheen. Oder ein Politiker aus Holland sagt, aus den Niederlanden sagt, dass man alle Muslime des Landes verweisen soll. Oder zumindest die Muslime eines bestimmten Landes. Oder der Präsident von den USA möchte, dass einige muslimischen Länder ausgeschlossen werden aus den USA. Einige Menschen aus verschiedenen muslimischen Ländern. Das alles sind falsche Gedanken und einige muslimischen Gruppierungen versuchen, diese Gedanken aufzuheizen und liefern den Zündstoff dafür, den Brennstoff dafür. Das Einzige, was uns helfen wird, und was die Menschen nicht wissen, die meisten Menschen nicht wissen, sind die wahren islamischen Lehren. Deswegen sollten wir überall, wo genug Jamaat vorhanden ist und wir die Botschaft verbreiten können, sollten wir neben unseren traditionellen Programmen, neben unseren Tabligh-Programmen auch wirkungsvolle Programme über die friedliche Botschaft des Islams machen in diesen Ländern, in denen gegen den Islam die Kräfte agieren. Wir sollten, um dem entgegenzuwirken, sollten wir organisiert. Es ist nur die Jamaat Ahmadiyya, die organisiert etwas machen kann. Die anderen Muslime werden die Schönheit des Islams nicht verbreiten können, zeigen können. Sie haben weder die Organisation, noch haben sie das Wissen, um dies zu tun. Diese Aufgabe können nur diejenigen machen, die sich dem verheißten Messias al-Islam angeschlossen haben. Wir sollten die Wichtigkeit die Bedeutung dieses Themas verstehen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, das Übel versucht, mit voller Kraft gegen die Wahrheit zu kämpfen und die Wahrheit muss mit der gleichen Kraft entgegenwirken. Je mehr die Wahrheit verbreitet wird, bekämpft wird, desto mehr zeigt die Wahrheit ihr Licht. Und der verheißene Messias sagt, wir haben das selbst die Erfahrung gemacht, dass überall dort, wo ich bekämpft wurde, Allah eine Jamaat vorbereitet hat. Und dort, wo Ruhe herrscht, gibt es nicht einen großen Fortschritt. In dieser Feindschaft, die von den Muslimen kommt, sehen wir, dass die Ahmadiyyat verbreitet wird und Fortschritt erlangt, auch in Algerien. Durch unser Tablir wird vielleicht nicht so viel erreicht an Vorstellung der Jamaat, wie durch diese Gerichtsprozesse und durch die Dinge, die in den Zeitungen geschrieben werden über uns. Und das hat eine positive Wirkung auf die rechtschaffenen Menschen, genauso in den muslimischen Ländern, in denen eine Atmosphäre gegen den Islam vorherrscht, sollten wir den wahren Islam, also die Ahmadiyyat, verbreiten. Und wie ich gesagt habe, sollten wir die friedliche Lehre des Islams verbreiten. Vielleicht wird dadurch auch die Feindschaft in einer Gruppe von Menschen anwachsen. Es kommen auch Beispiele, dass Gegnerschaft kommt, auch zum Beispiel in Ostdeutschland gibt es nationalistische Menschen, die gegen die Jamaat agieren. Aber auf die Menschen, die gut im Herzen sind, hat es einen positiven Einfluss, und die Vorstellung der Jamaat und die Verbreitung der Jamaat wächst. Und wir sollten, statt Angst zu haben, unsere Aufgaben stärken. Und jeder Ahmadi sollte mit seinem Vorbild ein Teil des Tablir werden. Der verheißene Messias, Islam, sagt, der Schutz des Islams und für die Verbreitung der Wahrheit ist das Wichtigste, dass ihr wahre Muslime werdet und Vorbilder werdet. Und das Zweite ist, dass ihr die Vorzüge des Islams in der ganzen Welt verbreitet. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir unser Leben danach führen, wahre Muslime werden, wahre Vorbilder werden und trotz aller Feindschaften die Vorzüge des Islams in der Welt verbreiten und den wahren Islam und die Wahrheit des Islams verbreiten. Möge jeder von uns so sein. Nach den Gebeten werde ich einige Janazareib verrichten. Das erste Janazareib ist von Maulana Hakim Mohammedin Sahib aus Qadian. Er war der Sohn von Mohammed Aziz Din Sahib. Er ist am 15. März 2017 im Alter von 97 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Großvater, Hazrat Hakim Maulvi Waziruddin Sahib, war ein Gefährte des verheißten Messias al-Islam und war einer der 313 Gefährten in der Liste. Hat der verheißte Messias al-Islam in seinen zwei Büchern, Aina Kamalat Islam und Simiman Jamiatam, aufgeschrieben. Hazrat Hakim Maulvi Waziruddin Sahib war ein Rektor in Kangra, und gemäß der Prophezeiung des verheißten Messias al-Islam kam ein Erdbeben im Jahre 1905 in Kangra, und er konnte auf wundersame Weise gerettet werden. Hakim Mohammedin Sahib Marhum wurde im Jahr 1920 in Hoshiarpur im Juni 1920 geboren. In Lahore machte er Realschulabschluss und dann in Qadian wurde er Munshi Fazil. Und zwei Jahre lernte er in Lahore als Hakim und machte einen Abschluss als Hakim. Im Jahre 1939 bis 1944 war er Assistant Station Master bei der Eisenbahn, und 1943 machte er Waqf auf Aufruf des zweiten Kalifen, und der zweite Kalif sagte, machen Sie Ihre Arbeit erstmal weiter und machen Sie Tablir. Aber sein Wunsch war, nach der Ansprache vom zweiten Kalifen, dass er Waqf machen wollte und als Muballigh arbeiten wollte. und aufgrund dieses Wunsches und schrieb er immer wieder dem zweiten Kalifen. Und es kam eine Zeit, dass er als Muballigh angenommen wurde und in Bombay als Muballigh in Charge arbeitete. Maulana Nazir Ahmed Abdurrahim Nayir Sahib. Mit ihm arbeitete er erst als Muawin und dann selbst wurde er zum Muballigh in Charge. Er hat 25 Jahre lang in Tabligh gedient. 1972 wurde er nach Qadian gerufen. In der Madrasa Ahmadiyya war er Lehrer und 12 Jahre lang arbeitete er als Rektor der Madrasa Ahmadiyya, als Nazim Darul Qaza, Sadr Majlis Ansarullah Indien und Mitglied der Majlis Gar Pardas diente er. Er war Nazim Waqfe Jadid auch. Und im Jahre 2011 machte ich ihn zum Sadr Sadr Anjuman Ahmadiyya. Und bis 2014 war er Sadr Sadr Anjuman Ahmadiyya. Insofern ist der Kreis seiner Dienste sehr groß. Und die Zeit seiner Dienste ist sehr lang, über viele Jahre hinweg. Er hat auch Hajj gemacht in Mekka und die Rezitation des Heiligen Koran pflegte er mit sehr schöner und lauter Stimme zu tun. Sein Wasiat war ein Zehntel und dann machte er ein Siebtel und dann war er Musi mit einem Wasiat von ein Fünftel seines Einkommens. Er war selbstlos, demütig, diente immer demütig. Er arbeitete teilweise auch unter Menschen, die viel jünger waren und die jünger waren als Murabian und arbeitete mit ihnen auch voller Demut und Hingabe. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Und auch seinen Kindern, drei Töchter in Pakistan und drei in Indien und zwei Söhne dienen auch der Jamaat. Möge Allah ihnen die Kraft geben, voller Aufrichtigkeit ihren Treueeid, ihr Bet zu erfüllen und zu dienen. Das zweite Janaza ist Fazl Ilahi von Fazl Ilahi Anwari Sahib, Sohn von Imam Ali Sahib, am 14. März. Am 4. März 2017 ist er im Alter von 90 Jahren in Deutschland verstorben. Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajiun. Im Jahre 16. April 1927 wurde er geboren in Bhera. Im Jahre 1940 machte er FSC in Qadian. 1947 stellte er sich als Waqf zur Verfügung. Danach machte er BSc. Im Jahre 1950 in Government College Lahore. 1951 ging er in die Jamiat al-Mubashirin und danach ist die Details seiner Dienste sind sehr lang. Er ging als Muballigh nach Ghana bis 1960. 1960 bis 64 Jamia Ahmadiyya Rabwa war er Lehrer. 64 bis 67 in Muballigh in Westdeutschland. Ab 68 in Nigeria bis 1972. 1972 kam er wieder nach Deutschland. Bis 1977 diente er dort. 1979 war er Sekretär Hadigatul Mubashirin. Additional Nazir Islah Irshad Talimul Quran. Und im Jahre 1982 als Muballigh in Gambia bis 1983, dann nach Nigeria als Muballigh und ab 1986. Bis 1986 blieb er dort. Im Jahre 1986 ging er wieder nach Pakistan als Lehrer in der Jamia Ahmadiyya, diente er. Und im Jahre 1988 in Wakalat-e-Tasnif Bis 1988 diente er der Jamaat. Danach ging er in Rente und lebte in Deutschland. Im Jahre in Deutschland nach 1974 hat er, nach den Zuständen von 1973/74, hat er vielen Ahmadis geholfen, dort in Deutschland sich niederzulassen, und hat großartige Dienste geleistet, die der dritte Kalif auch gelobt hat. Und auch die alten Ahmadis, die dort leben, haben geschrieben. Irfan Khan Sahib zum Beispiel hat geschrieben, dass er wie ein Vater für uns war und wie ein Vater uns pflegte dort damals. Wir hatten kein Geld und hatten auch keine Mittel. Und er achtete auch darauf, dass wir Wasser sparen, und stand manchmal hinter uns und schaute, wie wir Wuzu machen, als wir jung waren. Damals waren alle Jugendliche, die kamen nach Deutschland, und er versuchte, alle mit der Jamaat verbunden bleiben zu lassen, und er war ein sehr enthaltsamer Mensch. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Nachkommen die Möglichkeit geben, seine guten, rechtschaffenen Werke fortzuführen. Er hat auch verschiedene Bücher geschrieben über Darwishan. Das dritte Janaza ist von Ibrahim bin Abdullah Azur Sahib, Vater von Jamal Azur Sahib von Marokko. Er ist am 10. März 2017 im Alter von 81 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Er hat im Jahre 2000 das Bett gemacht. Seine Frau hatte vor ihm schon das Bett gemacht. Und seine Frau bereitete ihn für das Bett vor, und er schaute MTA und liebte den Heiligen Koran und ging sehr gütig mit seiner Familie um, war immer sehr gütig zu seinen Kindern. Versammelte die Familie unter seiner Hand und unterstützte seine Brüder auch finanziell. Er war sehr gastfreundlich und war immer sehr glücklich, wenn Jamaat-Gäste kamen. Seit der Jugend war er berühmt dafür, dass er immer treu und ehrlich war, und die Menschen gaben ihm ihr vollkommenes Vermögen, damit er darauf aufpassen möge, und die Menschen waren sehr erstaunt, dass er so ehrlich war. In seiner letzten Zeit fragte er immer wieder nach dem Gebet, möge Allah seine Ränge erhöhen, und auch den Verwandten, Hinterbliebenen Geduld schenken, und immer mit dem Prälafat und der Jamaat mögen sie verbunden bleiben.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.